Alter noch relativ, für mein Alter, ich bin jetzt, werde jetzt dann 81, bin ich relativ viel noch unterwegs. Und es ist immer so, wenn ich unterwegs bin, dann treffe ich immer Menschen, eigentlich fast in jeder Gemeinde, wenn ich diese Menschen sehe, so vor mir habe, dass in mir so der Wunsch entsteht, weil ich die Menschen ja kenne, so möchte ich auch sein. So möchte ich auch sein. Ich kenne mich und kenne den anderen. Und dann gibt es, jeder Mensch hat ja so eine Seite an sich, wo er eine Stärke hat. Genauso wie der Mensch auch eine Seite an sich hat, wo er seine Schwäche hat. Ist bei allen so, ist bei mir auch so. Und wenn ich dann so den Menschen gegenüberstehe, dann habe ich immer so diesen Wunsch, so gewiss bei gewissen Menschen, so möchte ich auch sein. So möchte ich auch sein. Und solche Menschen, ich sage keine Namen, keine Angst, aber solche Menschen gibt es auch hier. Solche Menschen gibt es in Langensteinbach, solche Menschen gibt es an anderen Orten, wo ich immer wieder mal gelegentlich bin. So, ich möchte heute mit euch eine Geschichte in der Bibel durchnehmen, die jeder kennt. Und wenn ich jetzt dann sage, welche Geschichte das ist, dann denkst du gleich, oh ja, da habe ich schon so viel gehört, jetzt kommt noch mal einer und redet auch darüber. Aber ich bitte, das einfach mal jetzt einmal im Hintergrund zu lassen und vielleicht auch mal einen neuen Aspekt auf dich wirken zu lassen. Das ist die Geschichte, die der Herr Jesus erzählt hat, die wird nur einmal in den Evangelien berichtet, von dem Vater, der zwei Söhne hat. Und dann ist das so, dann sagt der Herr Jesus eines Tages, forderte der Jüngere seinen Anteil am Erbe und der Vater sagte dazu, ohne Gegenfrage, sagte einfach, ja, okay, das machen wir. Und dann ging der Sohn, ging dann hinaus in die Welt und verschleuderte alles, was er hatte und dann auf dem tiefsten Punkt seiner Not, da ging er mit dem Gedanken in sich, eigentlich zu Hause bei meinem Vater, da hat auch der Letzte der Arbeiter überreichlich sich satt zu essen und ich komme hier im Hunger um. Ich werde mich also auf den Weg zu meinem Vater machen. Und dann hat er überlegt, wie er dem Vater entgegentreten soll und sagt sich so im Stillen, ich werde dann, wenn ich beim Vater bin, werde ich sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin selbstverständlich nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber ich möchte nur wie einer deiner Tagelöhner sein. Kannst du noch einmal mit mir neu beginnen? Können wir nicht vielleicht so verhandeln, dass ich dir das später zurückzahle? Und so. Das sind so seine Gedanken, wie der Herr Jesus sagt, die in ihm waren. So, und dann sagt der Vater, aber, der Herr Jesus sagt, aber der Vater, der sah ihn schon kommen, als der noch weit entfernt war. Und der lief ihm entgegen und umarmte und küsste ihn. Und der Sohn, der hat ja nur ein Anliegen, dem Vater das zu sagen, was er vorher schon gedacht hat. Nicht wahr, dass er sagt, Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen und alles, was er sich vorbereitet hat. Aber der Vater, der hört da gar nicht richtig hin, sondern in der Geschichte, sondern der sagt einfach, schnell, holt das schönste Kalb herbei, holt einen Ring an seine Finger, Schuhe an seine Füße, denn mein Sohn, der war tot und ist lebendig geworden. Und wo ist dein Vater, der sich da nicht freut? Und dann sagt der Herr Jesus, und dann war doch der zweite Sohn. Es war ein sehr treuer Sohn, der hat dem Vater jeden Tag das gemacht, was eigentlich Sache war. Und der kam also gerade vom Feld nach Hause und sieht, wie sie da alle feiern. Und dann fragt er einen der Knechte und sagt, was feiert ihr denn da alle? Und dann sagt er, ja nun hör mal zu, dein Bruder, der ist nach Hause gekommen nach so vielen Jahren. Und jetzt freuen sich natürlich alle. Da wurde der ältere Bruder wurde zornig. Wir würden jetzt mal aus unserem menschlichen Empfinden heraus sagen, mit Recht, wurde zornig. Jetzt ist ein so großes Fest und ich bleibe da auf dem Feld, ich arbeite auf dem Feld und die machen da also ihren großen Event. Ja, und dann kommt der Vater aus dem Haus raus und der Sohn geht auf den Vater zu. Der Vater nötigte ihn, also jetzt ins Haus reinzukommen und mitzufeiern, nicht wahr? Und er gehört ja zum innersten Kern der Familie. Aber der Sohn sagte, Vater, ich habe jeden Tag in großer Treue an deiner Seite gestanden. Und jetzt, wo dieser kommt, nicht wahr, der sein Leben mit Huren verbracht hat, der sein ganzes Geld versaut hat und überhaupt nie gefragt hat nach uns, nicht wahr, jetzt machst du so eine große Sache. Nicht wahr, und dann hat der Vater eben das im Herzen und hat ihm das deutlich machen, nicht wahr? Dass eben das ist das Größte, was es für Gott gibt. Das Allergrößte. Wenn ein Mensch aus dem tiefsten Herzen heraus diese Umkehr erlebt, diese neue, totale, radikale, bedingungslose Hingabe an Gott. Also Jesus will damit sagen, mit dieser Geschichte eines sagen, und davon gehen wir jetzt aus. Nicht wahr? So ist der Vater. Ganz anders, als wir Menschen uns das vorstellen. Die Heimkehr seines Sohnes ist für den Vater sozusagen wie die Neugeburt dieses Sohnes, wie wenn dieser Sohn jetzt geboren worden wäre. Und deswegen sprechen wir ja, wir Christen, auch als Wiedergeburt. Das ist das Schönste und Höchste und Entscheidendste, was wir erleben können in dieser Welt. So, und jetzt möchte ich, um diese Sache geht es jetzt. Und jetzt möchte ich einmal diese Geschichte an fünf Stationen deutlich machen. Ich sage mal diese Stationen, denn ich bin überzeugt, dass die wir hier versammelt sind, jeder von uns ist auf einer dieser fünf Stationen. Die erste Station, die ist doch die, also der Junge, der hat die Welt entdeckt. Und der Vater, der hat ihn einfach gehen lassen. Der Vater hat nicht lange diskutiert. Wer über diese Geschichte wirklich nachdenkt, der weiß ja, dass Jesus denkt, der Vater, das ist unser Vater im Himmel, das ist also Gott selber. Nicht wahr? Und Gott lässt ja uns in die Welt hineingehen, er lässt uns alle gehen, keinen hat er gehindert. Wir alle sind zunächst einmal in die Welt hineingegangen und haben für uns selbst gelebt. Das gehört eigentlich dazu, damit hinterher auch wirklich die Sündenerkenntnis echt ist, damit nachher die Umkehr auch fundamental wird. Wir werden das noch sehen. Also das ist die erste Station. Er hat die Welt entdeckt und die Welt war schön. Und das zweite ist, die zweite Station ist ja, als er auf dem tiefsten Punkt war, da erinnert er sich an den Vater. Er erinnert sich, dass es eine Heimat gibt, die er hier nicht gefunden hat und nie finden wird. Und die dritte Station ist, er ist aktiv auf dem Heimweg. Wir würden heute sagen, da ist bereits der Glaube schon da. Er ist jetzt auf dem Heimweg. Und die vierte Station, und das ist die entscheidende Station, um die es mir heute geht, das ist die Station, wo er zutiefst überwältigt wird vom Vater, weil der Vater ganz anders denkt und vor allen Dingen ganz anders empfindet, als er sich das vorgestellt hat. Und die fünfte Station ist die, da sind manche Gläubige, die schon jahrzehntelang im Glauben sind, sind immer noch auf dieser fünften Station, das ist die des älteren Bruders, nicht wahr? Der ist völlig irritiert über den Vater. Weil auch der ältere Bruder eine falsche, tief falsche Vorstellung hatte vom Vater. So, das sind die fünf Stationen. Wenn du dir jetzt die Stationen verfolgst, dann weißt du ungefähr auch, wie lang die Predigt geht. Also zuerst die erste Station, also der Ausreißer, der hat die Welt entdeckt. Jesus sagt, er hat in Saus und Braus gelebt und hat dann alles das Seinige vertan. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Menschen hier sind, die zu allen fünf Stationen gehören, also dass alle fünf Stationen hier abgedeckt sind. Jetzt gehen wir mal einfach auf die erste Station ein. Das ist also die, er hat die Welt entdeckt. Nicht wahr? Er hat gemerkt, dass er in der Welt willkommen ist. Ich kenne in meinem Leben ganz ausgesprochen diese Situation, wo die Welt eine ungeheure Faszination auf mich machte und ich eigentlich nichts Interessanteres fand als diese Welt, in der ich gelebt habe. Also in dieser ersten Phase erlebst du, wie du überall da, wo du bist, wirklich willkommen bist. Nämlich deswegen, weil du der Welt etwas zu geben hast. Nicht wahr? Die Welt, die Liebe der Welt besteht immer darin, dass du der Welt etwas gibst, und also was die Welt will von dir, und die Welt gibt dir das zurück, was du willst. Du gibst der Welt das Deinige und die Welt gibt dir das Ihrige zurück. Also das kann dein Geld sein, nicht wahr? Das kann deine Intelligenz sein, das kann dein Einsatz sein, und wenn du eine Frau bist, dann ist es dein hübsches Gesicht und so, deine Beziehungen, deine Begabung und so weiter. Das alles, das ist der ganze Komplex, das du der Welt geben kannst. Und weil du das der Welt geben kannst, gibt dir die Welt das Ihrige zurück. Und das hältst du dann für Liebe. Ich werde geliebt, ich werde anerkannt. Nicht wahr? Das ist das Kapital, das du von zu Hause mitbekommen hast, also für dein Land, in dem du bist. Du fragst dann nichts mehr nach dem Vater. Du bist jung, gesund, intelligent und voller Dynamik. Nicht wahr? Das ist ein wunderschönes Gefühl, in einem Land zu sein, wo man so willkommen ist. Das wollen wir mal ganz neu also so sehen. So, aber du musst eines wissen, dein so sehr ersehntes Land, das dich so sehr willkommen heißt, das kann dich immer nur egoistisch lieben. Nämlich du wirst geliebt, weil du also deiner Welt jetzt das gibst, was die Welt braucht. Einen anderen Grund, dich zu lieben, kennt die Welt nicht. Also die Welt kennt immer nur, ausnahmslos, in jedem Fall, immer nur die reagierende Liebe. Du gibst dir das Deinige und die Welt gibt dir das Ihrige. Also das ist etwas ganz Entscheidendes, was jeder Junge wissen muss. Lasst ihn gehen in die Welt, wenn er in die Welt will, aber er muss das wissen. Sobald du nämlich der Welt nicht mehr das geben kannst, liebt dich die Welt nicht mehr. Weil sie ja keinen Grund mehr hat, dann dich zu lieben. Und dieser Augenblick kommt ganz gewiss. Jesus sagt in seiner Geschichte, da kam eine Hungersnot über das Land. Das heißt, da ist er also angekommen, wo die Welt jetzt ihre Liebe abgebrochen hat. Also das heißt, da müssen wir also unterscheiden zwischen der Liebe dieser Welt und der Liebe des Vaters. Die Welt ist immer eine reagierende Liebe und der Vater liebt einfach deswegen, weil er dich hat werden lassen, weil er dein Vater ist. Einen anderen Grund, dich zu lieben, hat der Vater nicht. Wenn du mal wissen willst, wie sehr dich der Vater liebt, also wann dich der Vater am meisten geliebt hat, dann sage ich dir jetzt, in diesem Augenblick, der Vater wird dich nie mehr lieben, als er dich jetzt liebt. Nicht wahr? Diese Vaterliebe, die wir vom Vater her haben, die nennt man ja in der Fachsprache Agape. Das ist so ein Wort, was die Theologen haben. Aber das müssen wir also sehen, da ist ein diametraler Unterschied also zwischen der selbstlosen Liebe des Vaters, die einfach da ist, weil der Vater dich hat werden lassen. Und da ist die egoistische Liebe, die die Welt dir darreicht. Und nun ist es so, dass du, wenn du in der Welt draußen bist, natürlich viel mehr interessiert bist an der Liebe der Welt als an der Liebe des Vaters. Weil du das gar noch nicht wirklich begriffen hast, dass diese Vaterliebe über dir ist, von der du keine Ahnung hast. Das ist also ein Riesenunterschied zwischen der Gabe und der Liebe der Welt, die nur eine berechnende Liebe ist. Also da mag dich also die Liebe der Welt tausendmal mehr faszinieren. Was du im Innersten suchst, ohne dass du das weißt, ist die Liebe des Vaters. Sie interessiert dich nicht. Vordergründig interessiert dich das nicht. Aber das hat Gott in uns hineingelegt, dass wir im Grunde genommen diese ganz tiefe Liebe ständig suchen. Auch wenn die jungen Leute das fast oder alle eigentlich zunächst einmal an den falschen Orten suchen. Nicht wahr? Da gibt es die Fußballer und die Sportler. Das ist so ein Land, wo dann die jungen Leute sich ganz und gar hineinbegeben. Da gibt es das Land der Spekulanten und Millionäre, nicht wahr? Und da gehen so viele in dieses Land hinein. Und dann gibt es wieder das Land der Digitalisten und der Smartphönler und so, nicht wahr? Das ist wieder ein ganz anderes Land. Und da gibt es die Künstler und Kulturbanausen und so. Und so gibt es also ganz verschiedene Länder, wo dann jeder sich etabliert und dann eben das sucht, was er vordergründig will, in der Tiefe seines Herzens, aber sucht er die Vaterliebe. Und das weiß er nicht. So, das ist jetzt die erste Station. Und jetzt kommt die zweite Station. Nämlich da, wo der Ausreißer entdeckt, dass diese Liebe nicht trägt. Er wird also an den Vater erinnert. Jesus sagt, da kam also die Hungersnot über das Land. Und die fand ihn dann völlig entblößt und völlig im Elend dieser Welt, nicht wahr, am Schweinetrog, da kriegst noch was, nicht wahr. Und in diesem tiefsten Punkt, sagt der Herr Jesus, da ging er in sich. Er hat nichts mehr von außen, jetzt geht er in sich. Also du hast dann, wenn du an diesem Punkt bist, hast du gemerkt, deine Welt hat dich hängen lassen. Du hast gemerkt, dass du der Welt keine Gegenleistungen mehr geben kannst und dass deswegen auch von der Welt her nicht mehr das kommt, was du eigentlich erwartest. Und jetzt wackelt alles, nicht wahr? Deine Möglichkeiten, die du hattest, wackeln, deine Gesundheit wackelt, deine Lebensaufgabe wackelt, die Zukunft wackelt und alles. Also dein Land zeigt dir jetzt seine Zähne. Du merkst jetzt auf einmal, wie du weggemobbt wirst in dem Land, das am Anfang dich so willkommen heißt. Jesus sagt das ganz krass, nicht wahr? Am Schweinetrog, da kriegst du noch was. Und dort, wo also jeder sagt, wer du bist, nämlich eine Registriernummer, die gerade noch das Land verlassen kann, nicht wahr? So ein nicht anerkannter Flüchtling. Der Ausreißer, der sagt sich in dieser Situation, aber ich weiß doch, dass ich vom Vater komme. Und ich weiß, dass da eine ganz andere Atmosphäre geherrscht hat. Da haben auch die letzten Tagelöhne wurden anständig bezahlt. Die haben überreichlich Geld bekommen, dass sie sich satt essen konnten. Nicht wahr? Also sagt er sich, ich will mich jetzt auf den Rückweg zu meinem Vater machen. Das ist die zweite Station. Und jetzt die dritte Station. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was mir jetzt besonders am Herzen liegt. Die dritte Station ist jetzt die Erinnerung an den Vater. Er macht sich also jetzt auf den Heimweg und er hat sich gesagt, als er auf dem Heimweg war und sich an den Vater erinnert, hat er sich gesagt, nur jetzt, wenn ich dem Vater begegne, ja, keinen Fehler machen. Nicht wahr? Und auch keine Illusionen machen. Ich habe schließlich den Vater tief enttäuscht mit meinem Leben. Er sagt sich, ich muss also jetzt ganz bewusst meine Schuld bekennen. Ich muss auch mich gefasst machen, dass ich dann seine Vorwürfe bewusst als Sühne hinnehme. Ich muss sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und gegen dich, denn das ist ja wahr. Und ich werde ihm sagen, Vater, wert, dein Sohn zu heißen, das bin ich nicht mehr. Mein Vorschlag ist, mache mich einfach zu einem deiner Tagelöhner. Ich will dir dann so beweisen, dass ich es ernst meine. Und dann sagte Herr Jesus, also mit diesen Gedanken trat er den Heimweg an. Wenn du jetzt auf dieser Station bist, dann weißt du ja, wie man geplagt sein kann, wenn man an den Vater denkt. Dass man zwar, wenn man betet und man ist in der Gemeinde und man macht alles mit, aber immer wenn man an den Vater denkt oder an den Augenblick denkt, wo ich in dieser Welt Abschied nehmen muss, dann überfällt mich so ein ungutes Gefühl. Wie ich jetzt gerade jemand vor mir habe, eine Person, die gesagt hat, reicht's denn auch? Reicht's mir denn auch? Das ist ja dieses tiefe, ungute Gefühl, das viele haben. Die sind gläubig, keine Frage, aber sie haben immer dieses ungute Gefühl. Die Bibel nennt das einen knechtischen Geist. Immer bist du vom Zweifel behaftet, nicht wahr? Wie soll eine Wiedereinstellung eigentlich möglich sein? Kann ich dann die Probezeit einhalten? Also ein quälender Gedanke, weil der Sohn einfach in einer gewissen Ungewissheit, in einer bestimmten Ungewissheit im Blick auf den Vater leben muss. Das nennt die Bibel den knechtischen Geist. Denn während du so misstrauisch bist gegen den Vater, weil du dir gar nicht vorstellen kannst, dass ja der Vater die Quelle der Liebe ist. Nicht wahr? Du denkst immer von der reagierenden Liebe der Welt her. Du hast ja nie was anderes kennengelernt. Und da kannst du gar nicht vorstellen, das geht einfach gar nicht in deine Seele hinein, dass der Vater einfach liebt, weil er die Liebe ist. Er ist die Quelle der Liebe. Und so begegnest du eigentlich dem Vater immer aus diesem knechtischen Geist heraus, ich weiß letztlich nicht sicher, nimmt mich der Vater an oder nicht. Verstehst du? Denn während du so misstrauisch immer bist dem Vater gegenüber, ist er längstens schon unterwegs. Das hast du nur nicht gemerkt, denn der Geist Gottes ist bereits in dir am Wirken. Der Geist Gottes ist da, aber deine Seele lässt es nicht zu, dass der Geist Gottes sich offenbaren kann in dir und zeigen kann, wie wunderbar das ist, wenn du endlich begreifst, in der Tiefe deines Herzens begreifst, dass du einen Vater über dir hast, der dich nur liebt. Der Vater hat nie Rachegedanken im Sinne unserer menschlichen Vorstellung. Wenn der Vater in unserem Leben Dinge zulässt, die uns sehr schwer fallen, dann lässt er das zu, weil seine Liebe das notwendig erachtet. Das ist wie ein Vater, der auch mal streng umgeht mit seinem Kind und bei seiner Strenge eigentlich tut es dem Vater weh. Ich habe das selber, eine Tochter, die früher in der pubertären Phase sehr, sehr schwierig war. Da musste ich schon manchmal eingreifen und auch wirklich hart eingreifen, nicht wahr? Und das tat mir sehr, sehr weh. Es tat mir weh. Aber diese Härte, die meine Tochter damals empfunden hat, das ist nichts anderes als die Art der Liebe, die jetzt keine andere Handhabe hat, als so der Tochter zu begegnen. Wir müssen das sehen. Also deswegen sage ich dir, mit solchen Punkten in der Tasche, die du hast, nicht wahr? Der hat, das habe ich ja gesagt, also der hat sich ja vorbereitet unterwegs, der hat so seine Stichpunkte in der Tasche gehabt, nicht wahr? Stichpunkt 1, dem Vater deutlich zu machen, dass ich das eingesehen habe und dass ich nicht mehr wert bin, sein Sohn zu heißen. Zweiter Stichpunkt ist, dass ich ihm sage, Vater, ich mache dir einen Vorschlag, dass ich nur noch so angestellt bin wie ein Knecht. Dritter Stichpunkt ist der, dass ich sage, Vater, wir können ja das auf der Ebene des Tagelöhners machen und so weiter. Vierter Stichpunkt ist vielleicht, dass ich das wieder zurückzahlen will und so weiter, nicht wahr? Also ich sage dir eines, solange du diese Stichpunkte wie der Heimkehrende in deiner Seele hast, solange bist du nicht versöhnt mit dem Vater. Du bist dann nicht versöhnt mit dem Vater, weil du ständig diese Stichpunkte in deiner Tasche hast. Verstehst du, das ist, wie die Bibel sagt, der knechtische Geist, der dich beherrscht, obwohl du dein Leben dem Herrn Jesus gegeben hast. Der knechtische Geist beruht immer auf der Tatsache, dass du denkst, auch der Vater hat die gleiche Liebe, wie ich sie in dieser Welt erlebt habe, nämlich diese reagierende Liebe. Weil der andere mir das gibt, liebe ich den, nicht wahr? Die Frau gibt die Schönheit und der Mann gibt vielleicht seine Intelligenz oder seine Cleverness oder seinen Reichtum oder was weiß ich. Und so kommen die zusammen, nicht wahr? Wenn sie jetzt nur auf der Liebe dieser Welt basieren, dann kommen sie zusammen, weil dieser Austausch da ist. Und solange, nicht wahr, wenn du auch den Vater immer noch unter diesem Aspekt der Liebe siehst, dann wirst du immer einen knechtischen Geist mit dir herumschleppen und wirst diesen knechtischen Geist nicht los. Also du lebst dann sozusagen ständig bemüht zum Vater hin. Und du kommst nicht aus der Freiheit vom Vater her. Verstehst du, das ist auch mit dem Kreuz so. Du lebst dann ständig zum Kreuz Jesu hin, mühst dich ab, dass du dahin kommst. Und wenn du die Liebe des Vaters und unseres Herrn Jesus Christus erkannt hast, dann lebst du vom Vater her in dieser Welt und denkst vom Kreuz her, von der Erlösung her, ich bin erlöst, ich gehöre dem Vater. Ich darf jederzeit zum Vater kommen und zwar sofort, augenblicklich. Und ich darf ihm sagen, was ich auf dem Herzen habe. Und ich darf ihm sagen, wie in meinem Alter sage ich, habe ich oft schon am Morgen früh gesagt, Herr, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe eigentlich jetzt gar nicht so richtig Lust, im Gebet zu sein und die Losung zu lesen und darüber nachzudenken oder die verschiedenen Menschen, die mir wichtig sind, jetzt im Gebet durchzugehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Lust. Ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt, dass ich das einfach in ganzer Ehrlichkeit dem Herrn Jesus gesagt habe im Gebet. Und es ist wahr, was ich jetzt sage. Und dann kam eine Freude und eine Jesus-Verbundenheit, die ich wirklich gespürt habe, dass ich geweint habe in der Gegenwart Gottes. Da merkte ich einfach den Unterschied, nicht wahr? Wenn ich mich bemühe zum Vater hin, dann muss ich sagen, jetzt muss ich also meine 10 Minuten oder meine halbe Stunde, diese Zeit muss ich jetzt nehmen und das ist jetzt so und ich weiß, das gehört sich so, nicht wahr? Dann lebst du ständig zum Vater hin. Und es ist wichtig, dass wir lernen, einfach vom Vater her zu denken. Ich weiß, dass ich einen Vater habe über mir, der nur Liebesgedanken über mir hat. Also, solange du immer noch zum Vater hinlebst, nicht wahr, hast du also diesen knechtischen Geist. Deine heimlichen Stichpunkte, die klagen zwar, die klagen dich an und klingen aber auch sehr logisch von dir her gesehen, aber sie kommen immer aus dem Empfinden heraus, dass der Vater deine Vergangenheit eben doch nicht so ganz streichen kann, ohne dass da gewisse Dinge sind, die du dem Vater als Gegenleistung bringen musst. Und so willst du dich zwar dem Vater stellen, das meinst du ganz ehrlich, weil du ja sein Wohlwollen willst, aber du tust es nicht aus dem kindlichen Geist heraus, so wie Jesus das sagt, der einfach nur ruft, Abba, lieber Vater. Also der kindliche Geist ist die tiefste Beziehung des Menschen zum Vater, also zwischen Kind und Vater. Und so auch die tiefste Beziehung zwischen dem Mensch und Gott, der einfach nur sagt, liebe Papa, dass ich sage, liebe Papa, ich habe heute einen kapitalen Fehler gemacht, aber ich weiß, dass du mir den vergeben hast am Kreuz und du siehst ja meine Seele, du weißt, dass es mir leid tut. Verstehst du, das ist das kindliche Denken. Und darum sagt Paulus, ihr habt nicht diesen knechtischen Geist empfangen, auch wenn ihr ganz ehrlich seid, dieser knechtische Geist, der euch leitet und von dem ihr immer glaubt, das wäre die echte Frömmigkeit, die der Vater will, diesen Geist habt ihr gar nicht empfangen, sondern ihr habt den Heiligen Geist empfangen, aber euer menschlicher Geist oder die Seele, die versucht eben das jetzt immer noch in diese menschliche Versklavung hineinzubringen. Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen und dieser kindliche Geist, der sagt, Vater. Du hast also Anspruch, auf diese Vaterbeziehung, die noch viel wunderbarer ist als die Beziehung zwischen einem Kind und dem Vater in dieser Welt. So, wichtig, dass wir das wissen. Und ich glaube, dass du da auch nachempfinden kannst. Nun kommt aber dieser Kind, und jetzt ist ja die Frage, wie komme ich zu diesem kindlichen Geist? Und dieser kindliche Geist, der kommt nun nicht einfach daher, dass du sagst, ja, da muss ich einfach sein wie ein Kind. Nicht? Ich brauche ja nur zu sein wie ein Kind. Nicht wahr? Auch wenn du Gottes Kind bist, verlierst du deinen knechtischen Geist. Erst dann, wenn du das Vaterherz ganz tief erkannt hast, nicht einfach nur intellektuell, dass du jetzt diesen Gedanken gefolgt bist und dir sagst, ja, habe begriffen, der hat das zwar schon dreimal jetzt gesagt in der Predigt, jetzt habe ich es nun wirklich begriffen, also dass der Vater einfach eine selbstlose Liebe hat und dass seine Liebe nie größer ist, als sie jetzt ist über mir, das habe ich begriffen. Das reicht nicht. Du musst es in der Tiefe deines Wesens, musst du das verankert haben. Wenn du überwältigt worden bist von der Liebe des Vaters zu dir, du musst überwältigt werden. Das heißt, es muss dich ganz tief, und jetzt möchte ich mal sagen, auch ein Stück weit emotional, es muss dich berührt haben. Und da ist die Frage, wie ist denn der Heimkehrer von seiner Vaterliebe überwältigt worden, befreit worden von seinem, wie soll ich jetzt meinem Vater begegnen, denken. Und jetzt kommen wir zur vierten und zur ganz entscheidenden Station. Achte jetzt mal in der Geschichte, in dieser ganz einfachen Geschichte, die der Herr Jesus erzählt, wie das zugegangen ist. Jesus sagt, der Vater, der sah ihn schon kommen, also dieser Mensch, der heute würden wir sagen, der wirklich gläubig ist und es heilig ernst nahm, aber immer noch vom knechtischen Geist getrieben worden ist. Nicht wahr? Der kommt jetzt auf den Vater zu. Und jetzt sagt der Jesus, aber. Und er hat immer gedacht, wie wird der Vater mir begegnen und so, wenn ich dann klingle an der Haustür und so. Und jetzt sagt der Herr Jesus, aber der Vater, der sah ihn schon kommen, als der am Horizont war. Und der lief ihm von zu Hause entgegen und umarmte und küsste ihn. Aber der Heimkehrer, der sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, der reißt die ganze Litanei runter und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich nur zu einem deiner Tagelöhner. Und da sagte der Herr Jesus, aber der Vater, der hörte gar nicht richtig hin. Der hat ja gesehen, dass er mit ganzem Herzen zurückkommen will. Er hat auch gesehen, der Vater, dass er immer noch den knechtischen Geist hatte. Das hat der Vater gesehen. Und jetzt sagt der Vater, als der Sohn ihm entgegenkam und der Vater diesen Dreckskerl, ich sage es mal das ordinär, umarmt hat, nicht wahr? Da sagt er, während er ihn noch festhielt und an sein Herz drückte, sagt er, schnell hol das schönste Kalb herbei, einen Ring an seine Finger, Schuhe an seine Füße. Denn dieser da, der war tot und ist lebendig wiedergekommen. Er war verloren und hat zurückgefunden. Also, kannst du dir einen solchen Vater vorstellen, der rennt ihm entgegen? Der Sohn, der muss völlig perplex gewesen sein, als er das gesehen hat. Völlig perplex. Nicht wahr? Was ist denn nur mit meinem Vater los? Der tanzt mir ja regelrecht entgegen. Das kann doch der Vater nur, weil der gar nicht weiß, wie ich gelebt habe bis dahin. So muss der Sohn gedacht haben. Warum? Weil er bis dahin nur die reagierende Liebe des Vaters gekannt hat und deswegen einen knechtischen Geist hat. Er kann sich gar nicht vorstellen, dass ihn der Vater eben total anders liebt, als die Welt ihn geliebt hat. Verstehst du, solange du die Agape, diese Vaterliebe nicht kennst, nicht wirklich erlebt hast, begriffen hast in deinem Herzen, im Innersten deines Wesens, so lange hast du noch diesen knechtischen Geist in dir. Du musst nie Angst haben, dass deswegen dein Glaube nicht vor Gott nicht echt ist und so. Das hat mit Verlorenheit nichts zu tun. Es hat etwas zu tun mit der Glaubensqualität, die du heute hast. Aber während du also ständig wie dieser Sohn ständig nach Überlegungen, nach deiner vorbereiteten Rede suchst, die du dem Vater halten willst, die Stichpunkte durchdenkst, hat der Vater seinerseits nur einen Gedanken: Wo ist der Siegelring, wo sind Schuhe, wo ist ein neues Kleid? Und er umarmt ihn ständig immer wieder und küsst ihn und weint. Und jetzt sage ich dir, wenn du dir diese Geschichte vorstellst, da ist der Vater, der ihn umarmt, und da ist der Sohn mit dem knechtischen Geist. Was muss das diesen Sohn irritiert haben? Verstehst du, der ganze Sohn, der hat jetzt nur noch eine einzige Frage: Papa, wenn du mich so umarmst, weißt du denn nicht, wer ich bin? Und der Vater sagt: Doch, du bist mein Sohn. Ja, aber Papa, dein ganzes Vermögen, das ich mitgenommen habe, ist weg. Das weiß ich, mein Sohn, aber du bist mein Sohn. Ja, aber Papa, morgen werde ich doch wieder versagen. Auch das weiß ich, mein Sohn. Verstehst du? Das ist der Vater. Der Vater, der jetzt aus dem knechtischen Geist seines Sohnes einen kindlichen Geist des Vertrauens werden lässt. Und jetzt sagst du in diesem Moment, vielleicht wenn du jetzt wirklich gefolgt bist: Ja, aber es ist doch gut, es ist doch notwendig, dass ein Versager so deutlich merkt, wer er ist. Das ist doch wichtig. Dann sage ich dir: Natürlich ist das wichtig. Natürlich ist das wichtig, dass wir das auch erkennen, aber nicht aus einem knechtischen Geist heraus, sondern im Erkennen der Vaterliebe. Verstehst du, es ist ein Unterschied, ob du vor Gott weinst aus Angst über das, was du getan hast, über das, was in deinem Leben nicht funktioniert, oder ob du vor Gott weinst, weil du sagst: Herr Jesus, ich bin so tief berührt von deiner Liebe zu mir und es tut mir so weh, dass ich deine Liebe verletzt habe. Verstehst du? Dann hat das keinen Abbruch an seiner Liebe. Ich habe keinen Zweifel an seiner Liebe, sondern gerade aus dem Erkennen seiner Liebe heraus kommt die tiefe Reue. Aber die Reue ist eine andere Reue als die Reue aus der Angst heraus. Wenn du befürchtest, in diesem Augenblick, dass du dann ja wieder zurückfallen kannst, nicht wahr, dass du wieder versagst, dann sage das einfach mal dem Vater. dann sage dem Vater, Vater, du, ich sage das auch manchmal, ich habe gestern wieder nachgedacht, was Menschen um ihres Glaubens willen leiden mussten. Das ist, dass ich ehrlich sage, Vater, wenn ich mich so sehe und so, also das könnte ich niemals, niemals, du weißt das. Das gibt mir in dem Augenblick, wo ich das sage, gibt mir das so eine Art Minderwertigkeitsgefühl, dass diese, weil ich diese Kraft nicht in mir habe. Dann sehe ich aber auf der anderen Seite wieder diese bedingungslose Liebe über mir. Verstehst du, dass ich sage, dass ich einfach weiß von dieser bedingungslosen Liebe, von der ich getragen werde und vom Vater anerkannt bin, weiß ich, dass der Vater alles mir schenken wird, was ich brauche. Und er weiß, dass ich zu dem und zu dem und zu dem nicht fähig bin, dann schickt er mich auch nicht dahin und dahin und dorthin. Wenn er aber auf der anderen Seite weiß, dass mir dieser Glaube fehlt, dass er alles geben kann, dann sagt er unter Umständen zu einem Menschen oder zu mir, jetzt gehst du dahin, jetzt machst du das. Ja, aber Vater, das kann ich doch gar nicht. Also da bin ich auch nicht kompetent dazu. Jetzt gehst du dahin und machst das, nicht wahr? Und dann schenkt er mir dann auch der Glaube, dass ich dann das auch tatsächlich nicht aus mir heraus, sondern weil er mir das Notwendige geben wird, tun kann, was er will. Also, wenn du also befürchtest, nicht wahr, dass du wieder versagen wirst, nicht wahr, dann merkst du plötzlich, du musst ja gar nicht mehr versagen wie früher, weil dich jetzt das Herz des Vaters erfüllt durch den kindlichen Geist, den du bekommen hast. Das ist das Geheimnis der Kraft aus dem kindlichen Geist heraus. Dein Gehorsam kommt nicht mehr aus Angst, aus Zwang, aus man muss halt das tun oder das gehört sich halt und so, das alles gehört der Vergangenheit aus, sondern es kommt aus dem Vertrauen heraus, was der Vater will, das will ich jetzt auch. Früher konntest du dir gar nicht vorstellen, gehorsam zu sein, weil du einen knechtischen Geist hast. Jetzt vollbringt das der kindliche Geist des Glaubens in dir. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Ich sage ein Beispiel, das hat sich so ähnlich zugetragen, so zugetragen. Ich war ja früher ich war kein guter Schüler und so. Wir haben jetzt neulich wieder ein Klassentreffen gehabt, neulich, das ist schon Monate her, Klassentreffen gehabt und da sah ich dann all die Schüler und so und da waren auch ein paar ganz interessante Leute, einer ist sogar bei den Neuapostolen ist sogar ein Stammapostel geworden. Also schon interessante Figuren waren da. Da musste ich sagen, und ich war immer so am Schwanz. Das ist wirklich wahr. Und ich hab meine Schulzeit eigentlich nur deswegen abgeschlossen, weil ich im Abschreiben nun wirklich eine Trophäe war. Das muss ich auch sagen. Und so war das also. So war das nicht, weil wenn das so mit Rechenaufgaben, die hat versucht mit dem Handgelenk, kann man das machen, und die Geschichte mit dem Maßstab und so, die funktionierte ja nicht mehr und so. Und da war das auch schon, da gab es noch Körperstrafen, das ist ja heute nicht mehr so. Heute ist man da glücklicherweise auch vernünftiger geworden. Aber das war dann natürlich so. Und dann, nicht wahr, wenn also so die Rechenaufgaben waren, so, dann hatte ich die halt dann trotzdem gelöst. Ich erinnere mich noch, also wie das dann so funktionierte. Und da war auch eine Frau da, also ein Mädchen, eine größere Gestalt, und die hat das auch gemacht. Und dann nicht nur gleich und gleich gesellt sich gern und so. Und so saßen wir dann da in der Schulbank. Und wenn dann also die Lösungen kamen und so, und dann habe ich dann immer gedacht, also warum soll ich, bevor die Lösungen kamen, warum soll ich da ausrechnen, was andere schon ausgerechnet haben, also das mache ich ja nicht. Und da war das so, und dann hat der Lehrer, da kam ein anderer Lehrer und der hat das gewusst und der hat gesagt, ich mache jetzt mal mit euch etwas ganz Ungewöhnliches. Und dann hat er das Ergebnisbuch, also das Algebra-Buch, da hat er die mit all diesen Lösungen, das Buch hat er dann so durch die Reihen gehen lassen. Und da konnte jeder in seinem Heft anzeichnen, nach, ganz ehrlich, wie das eben richtig war. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das auf mich wirkte. Vorher, wo man versucht mit Gewalt, nicht wahr, die Ehrlichkeit eines jungen Menschen zu erzwingen, es funktioniert einfach nicht. Mindestens bei zweien, vielleicht noch mehr. Funktionierte nicht. Und jetzt hat der das sein Vertrauen bewiesen, indem er das Ergebnisbuch durch die Reihen gehen ließ. Und da konnte jeder sich selber benoten. Das hat er nicht gemacht aus Faulheit heraus, weil er selber die Zettel da nicht korrigieren wollte, sondern er hat das ehrlich gemacht, weil er appelliert hat sozusagen an die Ehre des Menschen. So wie er dachte. Das kam also, das Buch war dann bei mir. Jetzt kannst du vorstellen, wie das ist. Ob du glaubst oder nicht, das konnte ich nicht. Das konnte ich nicht. Ich konnte nicht ein Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, einfach enttäuschen. Vorher nützte alles nichts. Und jetzt plötzlich hatte ich die Kraft. Verstehst du? Und dann ging das Buch also weiter und dann so in der ich glaube, es war also in der hinteren oder noch eine Reihe weiter hinten, so links und so. Da saßen dann also die anderen. Und ich guckte dann natürlich auch so nicht mal so, nach, was macht jetzt die? Und die hat abgeschrieben. Und dann hatte ich gedacht, da konnte ich es nicht mehr mit der. Weil einfach, da ist eine Kluft entstanden. Also warum ich das sage, das ist dieses Geheimnis, von dem ich rede. Wenn du das Vaterherz erkennst, wie es dir zugetan ist, dann wirkt der kindliche Geist des Gehorsams, und zwar aus der Beziehung heraus, nicht wahr, wie von selbst, die in dir entstanden ist. Erst als der Heimkehrer nur noch die Arme spürte, mit der Vater den Sohn umarmt hat, erst da war er mit dem Vater versöhnt. Der Vater war schon immer versöhnt, aber er war erst in diesem Augenblick versöhnt. Und so gibt es manche Gläubige, die sind erst dann mit dem Vater versöhnt, wenn sie, jetzt im Bilde gesprochen, wenn sie seine Arme spüren. Und wenn du jetzt immer noch denkst, was muss ich denn tun, damit der Vater mir vollkommen zugetan ist, dann bist du es, der mit dem Vater nicht versöhnt ist und nicht der Vater mit dir. Und dann sage ich dir jetzt in Jesu Namen an Christi Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. So, jetzt zum Schluss, das ist auch nochmal ganz wichtig, jetzt müssen wir noch die fünfte Station durchgehen, nämlich durch das Erkennen des Vaters hat auch der ältere Bruder seinen knechtischen Geist erkennen müssen. Das ist jetzt die fünfte Gruppe, die angesprochen wird. Das sind die, die schon lange im Glauben sind, die auch, was ihre eigene Person anbetrifft, wissen, dass sie einen Vater haben, der ihnen vollkommen zugetan ist, die auch aus dieser Freiheit heraus leben. Und trotzdem, wenn sie erkennen, wie der Vater den anderen, vielleicht mit denen sie gar nicht so grün sind, mit denen der Vater nun Geschichte macht, dann kommt so etwas wie so ein ungutes Gefühl hoch, nicht wahr? Das sind dann die Gläubigen, die eben, was ihr persönliches Leben anbetrifft, wirklich im Glauben gereift sind, aber sie sind auf einer Stufe stecken geblieben, nämlich wenn der andere das Gleiche erleben darf, wie sie selber erlebt haben. Also Jesus sagt das mit den Worten, als dann der, der Ältere vom Feld nach Hause kam, da fragte er die Knechte, nicht wahr, was ist denn hier los, warum feiert ihr alle? Und die Knechte sagten, dein Sohn ist zurückgekommen und deswegen feiern wir. Der ganze Hof ist nur noch ein einziges Event. Und da kommt der Vater, kommt also aus dem Haus heraus, nicht wahr, und nötigte ihn hereinzukommen, und er wollte gar nicht hereinkommen. Warum? Weil seine Seele besetzt war. Das löste in ihm etwas tief Negatives aus, dass jetzt der Sohn so im Mittelpunkt dieses Geschehens steht. Das sagt der Herr Jesus. Und so ist die Liebe des Vaters, die jetzt auch den anderen Sohn entgegenläuft. Nicht wahr? Diese Liebe löst jetzt in ihm den knechtischen Geist aus, sodass der sichtbar wird. Dadurch, die Bitterkeit, die ihm entsteht, das ist jetzt sein knechtischer Geist. Es ist nämlich das Wesen des knechtischen Geistes, dass sie immer zuerst einmal an der Liebe des Vaters scheitern muss. Beim jüngeren Bruder ist es die Angst und das Misstrauen im Blick auf seine eigene Person gewesen. Vergibt mir denn der Vater auch wirklich im innersten Herzen? Das war sein Problem. Und beim älteren Bruder ist es jetzt das Misstrauen und die Missgunst. Der Vater, der muss doch einsehen, dass das nicht geht. Also der Jüngere, der hat nicht an so viel Gnade glauben können. Und der Ältere, der muss jetzt sich über so viel Gnade, die er erfährt, ärgern. Und so ist die Freude des einen das Verbittertsein des anderen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wie einsam ist jetzt der andere, der Ältere im Vaterhaus geworden. Einzig durch die Rückkehr seines Bruders. Wie verloren muss nach so vielen Jahren größter Treue jetzt sich der ältere Bruder vorgekommen sein. Wie verloren fühlt er sich vor dem Vater. Der ältere Bruder hat jetzt nicht nur den Jünger, seinen Bruder verloren, sondern jetzt hat er auch den Vater verloren. Dadurch, dass sein knechtischer Geist offenbar geworden ist. Ich habe dieses Beispiel schon in anderen Zusammenhängen wahrscheinlich gebracht. Das ist so ungefähr wie auf der Autobahn. Wenn man auf der Autobahn ist, hast du sicher auch schon erlebt, da bist du dann mitten im Stau, nicht wahr, und kommst einfach nicht vorwärts. Und dann siehst du im Rückspiegel, siehst du das ganz weit hinten, da schert einer aus der Kolonne aus und dann geht er auf der Standspur, überholt alle und du bist dermaßen perplex, dass du gar nicht merkst, dass die anderen schon so 3 Meter weitergekommen sind, nicht wahr? Und der schert vor dir ein. Stehst du? Hab ich schon so erlebt. Du auch wahrscheinlich. Und dann kommt doch ein Ärgernisgefühl, ein Gefühl, tiefe Ärgernis über dich. Warum? Weil du das auch gerne machtest. Verstehst du? Und dann schert der wieder aus vor dir, nicht wahr? Und macht das Gleiche noch einmal, nicht wahr? Und du ärgerst dich bis aufs Blut. Und jetzt im Blick auf unsere Geschichte, nicht wahr? Genau diese Gnadenhüpfer, die liebt doch unser Herr. Nicht wahr? Aber der Vater, der Vater, der freut sich, wo du tief verletzt bist. Also was ist dann nicht alles herausgekommen, nicht wahr, an bösen Worten und bitteren Gefühlen? Warum? Weil der Vater auch an dem älteren Sohn den knechtischen Geist offenbar gemacht hat. Der Ältere, der steht ja genauso im Erziehungsprogramm des Vaters wie der Jüngere. Und wenn du überholt wirst und merkst, also wie Gott Geschichte macht mit einem an deiner Seite, dann freue dich. Denn der Vater will nicht nur in den größten Sündern den knechtischen Geist offenbar werden lassen, sondern auch bei seinen Langzeit bewährten Heiligen. Denn da, die haben dann, wenn es um den anderen geht, sehr oft auch einen knechtischen Geist. Also es ist wichtig, dass wir diese Geschichte mal aus diesem Aspekt, aus diesem ganz anderen Aspekt einmal betrachten. Das sind also diese fünf Stationen. Also ganz gleich, auf welche Stationen du bist, ob du auf der Überholspur bist oder ob du in der Standspur bist, also im Stau bist, dahinter ist immer Gottes Programm gegen den knechtischen Geist. Und der knechtische Geist, der trennt dich vom Vaterherz. Nicht der Vater von dir, aber du vom Vaterherz. Kritisieren und Besserwissen trennt vom Vaterherz. Die fleißigen Winzer im Weinberg, nicht wahr, die da gearbeitet haben und die sich so entsetzlich geärgert haben über die Spätzünder, die dann zuerst ausbezahlt worden sind mit dem vollen Lohn, die trennten sich vom Vaterherz. Du hast jetzt diese fünf Stationen also gesehen im Leben des Heimkehrers. Auf einer dieser Stationen wirst du sein, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Vielleicht merkst du das gar nicht, dass du das eigentlich auf einer Station noch, ich möchte mal sagen, der Vater noch an dir arbeiten will. Ich bin ganz sicher, dass ich auch auf einer Station bin. Also ganz gleich, mit welchem der beiden Söhne, mit der du dich identifiziert hast, du bist ein Geladener auf dem Fest der großen Heimkehr. Und mit deiner Heimkehr verbunden hat der Vater immer auch deine Heilung vorgesehen. Denn du hast nicht von Gott einen knechtischen Geist empfangen, sondern du hast von Gott nur diesen kindlichen Geist bekommen, der sagt: Abba, liebe Vater. Und dieser kindliche Geist, wenn dieser kindliche Geist dich leitet, ich sage dir, dann merkst du immer mehr, wie alle frommen Zwänge, wie immer sie heißen, wie die immer mehr abfallen. Und wie das etwas ganz Wunderbares ist, dass der Herr dich gerufen hat in seine Nachfolge.